Ich glaube, es ist einfach wirklich wichtig, dass man, wenn man jemanden trifft, der aus einem anderen Land kommt, einfach dem offen gegenüberzustehen und versucht wirklich, diese Boxen, die hier drin automatisch laufen, einfach mal wegzulassen.
Kann Vielfalt gelehrt werden? Das werde ich mich heute fragen, aber das frage ich mich nicht alleine, sondern ich habe einen wunderbaren Gast heute hier. Sie ist professionelle Rollschuhfahrerin, sie ist Deutsch-Senegalesin und sie sagt, ein Ort, an dem Vielfalt für Kinder existiert, muss keine Identität der Individuen rechtfertigen. Ein verdammt komplizierter Satz, den ich hoffentlich gleich beantwortet bekomme, was das genau bedeutet. Sie ist 2020 mit einem Video absolut viral gegangen, riesige Stars wie Beyoncé, Alicia Keys, haben es, glaube ich, geteilt. Da habe ich es jedenfalls gesehen. Und ich bin super froh, dass ihr heute hier ist. Hallo, Umi Janta.
Hallöchen.
Wir fangen immer mit einem Spiel an. Stimmt oder stimmt nicht?
Okay.
Wir haben schon drüber geredet, aber für die HörerInnen erkläre ich es einmal ganz kurz. Ich stelle dir Fragen und du beantwortest sie ganz einfach mit stimmt oder stimmt nicht. Die Fragen sind nicht immer meine Meinung. Manche sind vielleicht ein bisschen frech.
Okay.
Und du musst wirklich nur stimmt oder stimmt nicht sagen. Im Laufe des Gesprächs werde ich die eine oder andere Frage auf jeden Fall nochmal nach vorne holen. Dass
okay.
du die in Ruhe beantworten
ich hoffe,
kannst.
Die sind nicht schlimm.
Nee, ist ganz harmlos. Okay. Wir fangen mit einer ganz harmlosen, wirklich super harmlosen Frage an. Rollschuhfahren ist das Arschtattoo des Sports. War in den 80ern, 90ern mal Mode, kommt jetzt wieder und ist bald wieder vergessen. Stimmt oder stimmt nicht?
Was meint ihr mit Arschtattoo?
Das war mal cool. Das war mal so cool in den 80ern. Und jetzt auch wieder.
Nein.
Stimmt nicht.
Stimmt nicht.
Okay, quatschen wir gleich nochmal drüber. Zweite Frage. Die Frage, wo kommst du her und darf ich mal deine Haare anfassen, ist nerviger als die Frage, kannst du mit Rollschuhfahren eigentlich Geld verdienen? Stimmt oder stimmt nicht?
Ja, stimmt. Das mit dem Haare anfassen und wo ist kommst du her, ne? Dass das nerviger ist, ja.
Die Umi Janta nach ihrem viralen Video ist eine ganz andere als davor, sagen alle. Stimmt oder stimmt nicht?
Der Part, ob das jetzt alle sagen oder ob ich das sage, also ich sage auf jeden Fall, ja, komplett andere Person.
Andere Person.
Ja.
Kinder mit dunkler Hautfarbe haben es schwerer in der Schule. Stimmt oder stimmt nicht?
Ja.
Nach der Aufnahme cruist Umi Janta einmal mit mir auf Rollschuhen durch den Flur. Stimmt oder stimmt nicht?
Leider nein. Stimmt
nicht.
Oh
nein. Cut. Hiermit ist es beendet. Nein, Quatsch.
Ich habe auch keine Rollschuhe für dich mit. So, das,
ja, vielleicht ist es besser
so.
Du
müsstest ja so alleine neben dir rumfahren.
Ja, vielleicht ist es besser so. Wir reden ja heute darüber, ob Vielfalt gelehrt werden kann. Mhm. Und wir haben einen Spieler dazu, den hören wir uns einmal kurz an, weil ich finde immer gut, wenn man über was redet, dass man so ein paar Fakten hat, weil ich neige sonst schnell dazu, so Küchentisch-Philosophie zu machen.
Okay.
Und den spielen wir jetzt einmal ganz kurz ein.
Okay.
Fakt ist, Deutschland ist ein Einwanderungsland. Im Jahr 2019 lebten rund 13,5 Millionen Kinder unter 18 Jahren in Deutschland, davon 5,3 Millionen mit Migrationshintergrund. Das ist mit 39% mehr als jedes dritte Kind. Angesichts globaler Herausforderungen wird Migration auch zukünftig relevant bleiben. Jedoch stellt sich das deutsche Schulsystem nur langsam auf Diversität ein. Vielfalt als Thema und Fragen nach Identität und Zugehörigkeit werden in Lehrplänen der Bundesländer noch zu selten aufgegriffen, beziehungsweise unterschiedlich stark und eher oberflächlich behandelt. Rund 6% aller Beratungsanfragen an die Antidiskriminierungsstelle des Bundes betreffen den Bildungsbereich. Das bringt uns zu der Frage, ist es sinnvoll, dass Vielfalt bereits im Kindergarten und in der Schule gelehrt wird?
39% aller Kinder haben Migrationshintergrund. Mhm. Ich finde das so krass. Vorstellung.
Das hätte ich nicht gedacht.
Aber bevor wir darüber reden, habe ich ein paar Fragen an dich. Und ich bin total froh, dass du hier sitzt, weil ich bin super neugierig. Was war der erste Moment, wo du auf Rollschuhen standest und dachtest, shit, das ist es. Das macht so Bock.
Also ich glaube, jeder von uns war mal auf Rollschuhen, ne? Oder Inlinern, so wenn man, als man so ein bisschen jünger war. Und bei mir war das genauso, aber tatsächlich kam das wieder. Ich war ein Teenie, also bis wann ist man denn noch Teenie? So, ich kann mich gar nicht mehr.
Manche länger, manche nicht so lang.
Ich glaube, ich war 19 oder 18 und war dann auf so einer Rollschuh-Disco. Und da hing halt einfach ein Plakat und dachte so, ja, da gehe ich einfach hin mit meiner Freundin. Und da waren halt aber wirklich auch nur ältere Menschen. Und irgendwie dachte ich, boah, die Mucke ist so geil. Alle sind so gechillt. Ich will das irgendwie machen. Weil irgendwie gab es dann so einen Moment, wo der DJ gesagt hat, okay, jetzt alle von der Fläche runter. Jetzt bleiben nur die Leute auf der Bahn, die rückwärts ganz, 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 ganz schnell fahren können. oder vorwärts ganz schnell fahren können. Und ich dachte so, wow, was passiert hier? Und es sind alles so greisige Menschen. Ja. Und dann, ja, und seitdem dachte ich, ich muss das irgendwie auch machen und habe dann so ein bisschen mich reingefuselt, wer was macht und habe ein bisschen rumgeschaut, auch in Amerika, was die so machen. Mhm. Ja.
Aber das Ding ist, du fährst ja nicht nur, du tanzt. Also kommst du vom Tanzen auf die Rollschuhe?
Ich komme von den Rollschuhen aus. Also ich meine, jeder tanzt ja von uns normalerweise einfach so. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich tanze oft zu Hause, aber ich bin jetzt keine professionelle Tänzerin. Mhm. Zuerst das Rollschuhfahren und dann das Rollschuhfahren mit dem Tanzen.
Hast du das Gefühl, das ist ein Trend, der jetzt sich länger durchsetzt? Mhm. Weil also ich in Berlin, glaube ich, ist wahrscheinlich noch heftiger, aber hier in Köln siehst du immer mehr Leute Rollschuh fahren. Ja.
Also ganz am Anfang dachte ich, boah, das hält sich nur eine Woche. Mhm. Dann, als ich gemerkt habe, eine Woche war um, habe ich gedacht, das hält sich nur einen Monat. Dann waren es 6 Monate. 2020 war vorbei, dann 21, dann 22, jetzt sind wir 23 und denke so, okay, also ich kann das selbst nicht einschätzen. Weil ich war eigentlich auch der Meinung, das ist nur ein Trend, wie, ne, also früher gab's ja auch richtig viele Rollschuhfahrer und dann wurde es ersetzt durch das Inline-Fahren, weil es ja cooler war. Mhm. Jedes Ding hat so seine Zeit. Aber jetzt, ich kann's dir nicht sagen, weil das ist, ich werde immer wieder überrascht.
Findet auch in der Community ein Prozess statt, also dass sich das Rollschuhfahren verändert?
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ich bin ja Generation Millennial, sagt man das so? Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, die ich angetroffen hatte, als ich Rollschuh gefahren bin früher, die waren ja halt alle älter. Und ich glaube, die haben ja ein ganz anderes Leben gehabt. Mhm. Und jetzt in dieser Generation, wo wir uns befinden, mit den ganzen Gen Zs und mit der ganzen Offenheit, auf jeden Fall, die Community ist viel bunter. Ich will damit nicht sagen, dass es vorher nicht bunter war, sondern es ist einfach, Leute kommen und zeigen, wer sie sind. Sie müssen sich nicht verstecken.
Du meinst, dass es mit Identität mehr verbunden ist, oder?
Genau.
Wir hatten eben so über, dass das irgendwie Teil der Identität ist. Mhm. Inwiefern ist das bei dir so? Also hat das Rollschuhfahren was mit dir gemacht? Hat sich was verändert, seitdem du Rollschuh fährst?
Ja, auf jeden Fall. Ich muss sagen, als ich angefangen habe, war ich noch, also ich will nicht sagen unsicher, aber es hat mir sehr geholfen, aus mir rauszukommen. Das war eine Zeit, wo es auf dem, ich weiß nicht, ob du schon mal in Berlin warst, aber es gibt einen Flughafen, der geschlossen ist und das ist das Tempelhofer Feld und da kann halt jeder chillen, seine Drachen fliegen lassen und wir skaten halt da. Und vor, ich glaube, 4 Jahren gab es diese große Strecke noch gar nicht, die so schön asphaltiert wurde. Davor gab es nur so eine ganz kleine Straße, die war mal 15 Meter lang. Und dieser eine kleine Bereich, da habe ich immer geübt. Und das war aber so auf dem Präsentierteller, wo jeder mal so vorbeigeht. Und da gab es schon manchmal so Blicke, was macht die denn da? Ja. Warum Rollschuh? Mach doch irgendwas anderes. Ja. In dem Alter von 18, 19, also jeder ist da anders, aber für mich war das halt so, boah, ich stell mich draußen hin und tanze einfach. Es ist ja nicht so, dass jeder deine Musik hört, weil die habe ich ja hier.
Klar.
So, und dann machst du so halt so Zuckungen und Bewegungen. Alle Leute denken so, was macht die da? Die können das ja gar nicht so mitfühlen.
Das hat dich Mut gekostet, quasi so auf Überwindung, das zu machen.
Auf jeden Fall.
Ich habe es am Anfang ein bisschen erzählt. Es gibt so von dir das Video, was von außen betrachtet wahrscheinlich viel verändert hat, womit du viral gegangen bist. Kannst du mir mal den Moment beschreiben, was im Gehirn passiert, wenn man sieht, oh krass, das hat jetzt x Klicks und du spürst so ein bisschen, das wird jetzt was verändern, das stellt jetzt dein Leben auf den Kopf. Was passiert da im Kopf?
Weißt du, was schade ist? In dem Moment rafft man gar nicht, dass sich das Leben verändert. Du bist so in diesem Strudel drin, dass du einfach nur day by day das erlebst, day by day die Jobs machst und reist, also verreisen, ne, also so nach London und da und dorthin. Du merkst natürlich, es macht dir Spaß und du realisierst es, aber ich konnte das gar nicht so richtig anfassen und habe das, glaube ich, erst 2022 gecheckt.
Krass. Kannst du so Dinge benennen, die sich wirklich verändert haben? Mhm. Weil ich habe ja am Anfang bei den Stimmt oder Stimmt nicht Fragen so ein bisschen drauf geschossen, so im Sinne von, die hat sich jetzt voll verändert, weil die ist jetzt berühmt. So ganz doof gesagt. Gibt es Sachen, wo du wirklich sagen würdest, ey, das hat mich als Person und wie ich lebe verändert? Durch dieses eine Video im Endeffekt?
Die Art und Weise, wie ich mit Privatsphäre umgehe, also was ich teilen möchte, was nicht. Wie ich mit Druck umgehe. Also ich habe eine Seite von mir kennengelernt. Oh, ich kann auf jeden Fall sehr introvertiert sein. Und das ist total okay. Also das hat mich eher introvertierter gemacht, weil ich gemerkt habe, boah, ich will gerade mit keinem reden. Ich will mich gerade nicht erklären müssen, weil in der Zeit kommen halt viele Leute auf dich zu. Egal mit was. ob es Manageranfragen sind, ob es Leute sind, die dir sagen, hey, du solltest das und das und das und das machen. Das ist so viel auf dich drauf, also wie so überall Regentropfen auf dich drauf und die wollen alle irgendwas von dir. Mhm. Und da ist es halt ganz, ganz wichtig, sich rauszunehmen und zu sagen, nein, ist okay.
Du machst ja nicht nur Rollschuhzeug, du tanzt, aber du redest auch über Vielfalt, über Rassismus. Mhm. Es gibt, ich glaube, es ist Germania ZDF, habe ich gesehen, fand ich super spannend, richtig geiles Interview. Ja. Und bei mir sind noch verschiedene Fragen dann aufgetaucht, weil ich habe mich total gefreut, als du hier zugesagt hast, weil ich glaube, dass sich ein paar Erlebnisse bei uns vielleicht überschneiden. Und dass es, glaube ich, viele Menschen gibt, die ähnliche Erlebnisse gemacht haben. Und da würde ich super gerne mit dir drüber reden, weil keiner von uns wacht ja morgens auf und denkt sich so, oh, ich bin schwarz oder ich bin braun, sondern
das
also ich jedenfalls nicht. Das wird dir ja nur von außen gespiegelt. So, kannst du dich an den ersten Moment erinnern, wo du so dachtest, Moment, jetzt wird mir gerade gespiegelt, dass ich anders aussehe als andere. Kannst du dich daran erinnern?
Ja. Ich war, glaube ich, in der zweiten Klasse. Ich war an so einen Typen verschossen. Sein Name war Alejandro. Und gab es ein Mädchen, die hieß Merve. Ja. Ich habe ihr halt erzählt, dass ich in diesen verknallt war. Dann gab es diesen blöden Schwimmunterricht. Ich habe auch echt kein Seepferdchen geschafft, ne? Aber egal. Was ich gut konnte, war Wasserleiche. Und bei der zweiten Stunde, nee, das war die erste Stunde, meinte die Lehrerin, hier habt ihr diese Ringe. Das waren diese blau-weißen Ringe. Und dann haben sich die alle rumgehangen und diese Merve ist halt direkt reingesprungen und ist geschwommen. Ich dachte so, boah, cool, will ich auch. Das hält dich ja oben, so passiert ja nichts.
Im besten Falle, ja.
Und ich dachte, würde was bringen. Ich habe es mir umgehangen, bin reingesprungen und habe natürlich Hilfe, Hilfe geschrien. Und die, ja, Lehrerin war natürlich sehr, sehr genervt. So, Mann, ich habe doch gesagt, das sollt ihr nicht machen. Konnte nur sehen, total nass und total verwirrt, konnte ich sehen, wie Alejandro und Merve zusammenstanden und Merve ihr dann, also ihm dann gesagt hat, also irgendwas zugeflüstert hat, und er dann gesagt hat, die doch nicht.
Oh,
so.
Shit.
Und dann habe ich gemerkt, also es könnte ja, also es müsste jetzt nicht sein, dass es wegen meiner Hautfarbe war, aber am nächsten Tag habe ich dann mitbekommen, wie er gemeint hat, so, nee, dass ich eklig sei, weil ich schwarz bin, so, oder dass ich stinke und dass, also so all diese, ich will das jetzt alles nicht aufzählen, aber in dem Alter habe ich dann zum ersten Mal gemerkt, so, boah, irgendwas stimmt mit mir nicht. Und ich wünschte mir, ich wäre, ich glaube, da gab es auch eine Svenja in meiner Klasse und dann habe ich gesagt, oh, ich wünschte, ich wäre eine Svenja oder so. Ja.
Was macht das mit dem Kinderkopf? Was hat dein Kinderkopf gespeichert?
Also ich habe mir auf jeden Fall gemerkt, dass Schwarzsein nicht gut ist und Weißsein das Bessere ist. Also mit allen Sachen, die dazukommen. Also, ne, das schließt ja alles mit ein. Wie du aussiehst, wie du aussiehst einfach.
Eigentlich, und das ist so plump, ne?
Boah, ich musste gerade nachdenken.
Wirklich nur, wie du aussiehst. Es ist ja wirklich nichts anderes.
Ne? Ja, ja.
Es gibt eine Studie, die fand ich erschreckend und interessant gleichzeitig. Da wurden Menschen gezeigt, wie anderen Menschen mit einer Nadel gestochen wurden. Nicht feste, nur gestochen. Und so, und es ging um Empathie.
Ja.
Das, was rausgekommen ist, ist, dass weiße Menschen das Ranking machen, dass es Schwarzen weniger wehtut. Also, dass sie mehr Mitgefühl mit weißen Menschen haben und eigenartigerweise schwarze Menschen auch eingeschätzt haben, dass weiße Menschen ein höheres Schmerzempfinden haben.
Ja.
Und das ist so, finde ich, ein krasses Sinnbild dafür, wie tief verankert so Gedanken in uns sind, dass wir, wie jetzt in deinem Fall als Kinder, sich das ja auch schon merken, so, ich bin schlechter. Obwohl du ja gerade gesagt hast, ist ja wirklich nur das Aussehen ist. Hast du das Gefühl, dass sich das mit der Zeit gerade ändert? Also findet da ein Prozess statt?
Klar, es verändert sich was. Und klar, man kann immer sagen, es ist nicht genug. Aber ich glaube, die Antwort liegt woanders. Weil die ist so tief verankert in allem. Also in der Gesellschaft, in der Politik und generell, wie alles strukturiert ist auf der Welt. Gesellschaftlich.
Ja.
Deswegen ist es schwer für mich zu sagen, ja, natürlich ändert sich was, weil es ist so, sitzt so tief im System, dass ich da schlecht eine konkrete Antwort habe.
Ich weiß, was du meinst. Wir haben jetzt gerade drüber geredet, über so Kindererlebnisse. Ich kann das gut nachfühlen so. Bei mir war das das war ein bisschen passiver. Mhm. Keiner hat gesagt, ah, der Juri sieht so und so aus und der stinkt, aber ich habe das gespürt. Mhm. Also gespürt, wenn man zum Beispiel zu Besuch ist, mhm, bei anderen Kindern, die eben eine weiße Family sind und man, ja, kommt da so rein, ja, ist es super schwer zu greifen. Ich glaube, das können auch nur Leute verstehen, die das mal so, mhm, nachfühlen. Man ist so ein Fremdkörper. Mhm. So, und man braucht irgendwas, was einen eben dieses Selbstbewusstsein gibt. Und in, mhm, deinem Fall, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das, mhm, ja, irgendwie auch das Rollschuhlaufen, ja, gewesen, oder? Ja. Kann man das so sagen?
Also das Rollschuhfahren hat mir eher das Selbstbewusstsein in dem Sinne gegeben, mit mir selbstbewusst zu werden. Mhm. Aber wie ich da weggekommen bin mit dem, ne, also mit dem zufrieden zu sein, wer ich bin und woher ich komme und dass ich schwarz bin, ist, glaube ich, irgendwann mit 16 gekommen. Weil natürlich meine Eltern spielen ja eine große Rolle. Mhm. Meine Eltern können ja sagen, was sie wollen am Ende des Tages. Die Kinder halten sich eh in der Schule auf und in der Uni oder sonst wo. Und dass der Kontakt, der zählt. Ja. Ne? Und ich glaube, irgendwann hat es bei mir Klick gemacht, weil ich gedacht habe, ey, ich muss zufrieden sein mit dem, was ich habe. Was nützt es mir, die ganze Zeit zu denken, ich sei schlechter als irgendwas, ja, anderes. Ja. Und dann habe ich halt versucht, mit mir einfach selbst klarzukommen. Und ich meine, dieses Thema ist ja so relativ, mit sich selbst klarzukommen, ob es jetzt um Rassismus geht oder ob es um das eigene Körpergefühl geht, wenn man sich zum Beispiel umoperieren möchte oder so. Am Ende des Tages ist es ja, sei zufrieden mit dem, was du hast. Und werfe all das, was von außen kommt, also all diese Kommentare oder die Bewertungen, zählen nicht mehr als deine eigene. Und das ist, glaube ich, das Schwierige.
Das zu differenzieren irgendwie, ne?
Ja.
Ja. Mhm. Und dazu würde ich gerne einen Einspieler abschießen, und zwar von Emilia Reuk, die erzählt, wie ihr Sohn die Welt sieht, könnte man so sagen. Und sie hat ein Buch rausgebracht, das heißt Why We Matter. Und den Einspieler über ihren Sohn, den hören wir uns jetzt mal an.
Kleine Kinder lernen oder verlernen Vielfalt. Das heißt, die Frage ist nicht, ob es gelernt werden kann, sondern wie können wir tun, damit es nicht verlernt wird. Weil Kinder betrachten sich und betrachten anderen in ihrer Gesamtheit und ohne Wertung. Das heißt, wenn sie jetzt andere Hautfarben sehen, andere Körpergröße, andere Körperformen oder zum Beispiel auch, wie sie Behinderung begegnen, ist erstmal Andersartigkeit ohne Wertung. Das Problem ist, dass diese Andersartigkeit wird von der Gesellschaft bewertet, sie wird hierarchisiert und es gibt bestimmte Körper, die als schön und als gut, als positiv gelten und andere Körper, die als minderwertig, als unattraktiv, als uninteressant oder als unfähig gelten. Das heißt, was wir tun müssen, ist, dass wir Kindern und Jugendlichen beibringen sollen, unsere Differenzen als neutral zu betrachten. Und ich kann ein kleines Beispiel geben. Mein Sohn, als er 3 Jahre alt war, wir sind bei der Post angekommen und er meinte zu mir, guck mal, Mama, die Frau ist dick. Und als erste Reaktion wäre zu sagen, nein, nein, sowas sagt man nicht, das ist nicht nett, weil wir eben dickere Körper bewerten und negativ bewerten. Und in dem Moment habe ich einfach gesagt, ja, die Frau ist dick und es gibt dicke Körper, dünne Körper, es gibt große Menschen, kleine Menschen, es gibt alle Formen von Körpern, also unterschiedliche Hautfarben, unterschiedliche Haartexturen, unterschiedliche Augen-, Nasen- und Mundformen und alle Körper sind unterschiedlich und alle Körper sind schön.
Glaubst du, wenn dir das jemand gesagt hätte, ne, nachdem Alejandro das gemacht hat, ne? Hätte das was verändert?
Nö.
Nee, ne? Mm-mm. Ich habe das richtig befürchtet, dass du das sagst, weil ich glaube, bei mir hätte es auch nichts verändert, weil das ist Sprache. Und das, was man aber fühlt, ist halt irgendwie was anderes. Und es kommt, finde ich, nicht so richtig an. Hast du auch jetzt noch das Gefühl, dass du als schwarze Frau, dass dir da was gespiegelt wird, was sich unangenehm anfühlt? Oder hat sich das verändert?
Ich muss sagen, es hat sich bei mir richtig verändert. Also ich glaube, in meinem Fall ist das so eine Selbsteinstellung. Es fängt bei sich an, aber natürlich auch mit der Gesellschaft, ne? Und ich glaube, das sind so 2 Pole. Also einmal hast du das von außen und einmal das mit dir selbst. Und ich habe gedacht, so was kann ich kontrollieren? Das mit mir selbst kann ich kontrollieren. Ich sehe natürlich, ich weiß, dass ich schwarz bin, aber wenn ich denke jetzt nicht jeden Tag drüber nach. Also so,
nie eigentlich, oder?
Also ich versuche das jetzt auch nicht so immer zum Thema zu machen. Ja. Oder wenn irgendwas passiert, eine Situation, wo man direkt denken könnte, so, oh, das hat sie gesagt, nur weil ich schwarz bin, das lasse ich voll raus.
Ja.
Weil das erstens nimmt mir diesen Fussel aus dem Kopf und zweitens muss ich mich nicht mit jeder Kleinigkeit, mit jeder rassistischen Kleinigkeit befassen. Es ist einfach auch zum Selbstschutz für mich selber.
Ja.
Und ich glaube, wenn man so durch die Welt geht, jeder kann jetzt sagen, oh, das, dann lebst du ja so in einer Scheinwelt. Aber nein, es ist einfach nur, ich konzentriere mich auf das Wesentliche. Jetzt zum Beispiel wie im Zug, ne? War ich vor dem Bistro, wo es noch auf hatte, und hab mir einen Tee geholt. Und da gab's eine schwarze Mitarbeiterin in der Deutschen Bahn und im Bistro. Und dann kam eine deutsche Frau und hat sich ein bisschen beschwert, weil sie ja ganz, ganz lange auf ihren Kaffee gewartet hat oder auf ihre Cola, keine Ahnung. Dann meinte die schwarze Mitarbeiterin, das waren doch Sie, oder? Das waren doch Sie. Und die deutsche Frau hat es aber voll als Angriff genommen.
Ja.
Und gemeint so, das brauchen Sie mir aber nicht so unhöflich zu sagen und bla bla bla. Und ich stand halt dazwischen und beide gucken mich halt an, weil die Cis natürlich will, dass ich sie unterstütze, ja, aber klar. Die deutsche Frau natürlich will so, hast du das gerade gehört? Und ich so, und ich bin dann in dem Moment so, ich glaube, hier geht's einfach nur um die Missverständnisse. Dass
sie, genau, sich nicht verstanden haben.
Ja, weil ich habe es voll verstanden, weil das war ihr Temperament, einfach nur um zu checken, so, das warst doch du, oder? Aber für die deutsche Frau mit ihrem Temperament ist jetzt relativ, hat sie das aber als sehr schnappig aufgenommen.
So Angriff, so irgendwie als Angriff. Und wollte sich dann verteidigen.
Genau, und sie wollte aber einfach nur gehört bekommen, dass sie sagt, Entschuldigung, dass ich sie vergessen habe und ihr Kaffee kommt jetzt gleich. Und das sind da halt diese kulturellen Unterschiede. Und das ist mir halt bewusst. Und deswegen nehme ich nicht alles, was irgendwie als Angriff kommen könnte, so negativ auf.
Mhm.
Ja.
Kennst du das, dass man so ein bisschen müde wird von dem Thema? Also, dass man so denkt, es ist doch eigentlich so einfach und man wird ein bisschen müde dadurch.
Ja, ja.
Und ich habe ja am Anfang dein Statement vorgelesen. Ich würde das gerne einmal nochmal aufgreifen, weil ich finde das zwar einen komplizierten Satz, aber wenn ich den richtig verstanden habe, ist der voll klug. Pass auf, ich lese den einfach nochmal vor, weil der ist so ein bisschen verschachtelt. Ein Ort, an dem Vielfalt für Kinder existiert, muss keine Identität der Individuen rechtfertigen.
Ja.
So, ich übersetze das jetzt in meinem Kopf, okay?
Ja.
In meinem Kopf bedeutet das, ich bin nicht meine Hautfarbe, sondern mehr als das.
Ja.
Ist das korrekt?
Auch. Mhm.
Ja?
Korrekt.
Was meinst du genau damit?
Also, ich finde, Kinder sind ja so ein unbeschriebenes Blatt.
Mhm.
Und irgendwann fängt das dann an, dass sie in Boxen denken. In Boxen denken ist ja nicht immer was Schlechtes. Aber wenn es darum geht, Leute zu kategorisieren und einzuschätzen, fängt das eigentlich schon früh an. So, oh, nee, der Julius ist so dick. Oh, nee, die Bianca hat, weiß ich nicht, kurze Haare. Ich weiß es nicht. Ne? Das kann ja alles sein. Und wenn man in den jungen Jahren schon versucht, das zu kommunizieren und den Kindern beizubringen, so, hey, das, was ihr gerade in den Kindern seht oder diese Unterschiede, das ist alles was Gutes und das sind alles Vorteile. Und ich denke auch, dass es in den Kindergärten passiert, aber ich glaube nicht auf eine kluge oder perfekte Art und Weise, dass es Klick macht.
Ja.
Ich glaube, da braucht man viel mehr Kreativität, um das den Kindern so beizubringen. Und wenn du das als kleines Kind hast und wenn du dann aufwächst, hast du dann weniger Vorurteile, die du negativ siehst.
Ich finde diesen Ansatz, gerade mal zu switchen, von einerseits, okay, Rassismus gibt es, das haben wir beide erlebt, zu hin, was kann man tun, eigentlich viel spannender, ehrlich gesagt, weil auf dem Thema rumgrinden und erzählen, wie furchtbar das ist, ich glaube, das haben wir beide zur Genüge getan, das ist auch nichts, womit man sich die ganze Zeit beschäftigen will.
Ja.
Ne? Wie man mit Vielfalt umgehen kann, das wollen wir jetzt mal anhören, nämlich von einem Lehrer aus Stuttgart, Stuggi, mit dem Namen Anise.
Bei uns in der Grundschule wird Vielfalt ganz groß geschrieben. Wir haben viele verschiedene Nationalitäten mit vielen Kindern, die auch andere Hautfarbe haben und hier mit ganz viel Respekt begegnet werden. Es ist bei uns kein großes Thema, weil die Kinder sich nur dafür interessieren, ob sie sich mit dem Kind gut verstehen oder nicht. Ich stamme selber aus einem kleinen Dorf und habe es genauso erlebt und bin sehr froh darüber, dass ich das so erlebt habe, dass ich akzeptiert wurde, respektiert wurde, trotz dass ich dunkelhäutig bin und in einem kleinen Dorf groß geworden bin.
In deiner Schullaufbahn gab es die Frau Winter, habe ich gesehen, die wahrscheinlich all das gemacht hat, was man eigentlich einem Kind nicht wünscht.
Ja.
Und ich will da auch gar nicht auf diesem Thema so krass drauf rumgrinden jetzt. Du kannst vielleicht einmal kurz erzählen, für die Leute, die dieses Interview nicht kennen, wer diese Frau ist und was da mit dir passiert ist.
Also Frau Winter war meine Grundschullehrerin von der ersten bis so zum Glück nur zweiten Klasse. Und man kann sagen, dass sie mich schon systematisch aus ihrer Klasse haben wollte. Wenn ich mich gemeldet habe und was richtig gesagt habe, war es trotzdem falsch. Ich wurde, wenn ich die Einzige war, die sich gemeldet hat, wurde ich nicht rangenommen. Ja, ich habe mich einfach nicht wohlgefühlt bei ihr und ich konnte fühlen, dass ich ein Fremdkörper bin. Und ich muss da weg.
Jetzt ist mir eine Frage eingefallen, ich wollte ja zwar gar nicht mehr zu fragen, aber jetzt interessiert es mich. Ja. Hattet ihr nochmal Kontakt?
Nee, ich glaube, also ich will jetzt nicht gemeinsam, aber ich weiß gar nicht, ob sie noch überhaupt noch lebt. Ich habe jetzt auch kein Grollgefühl ihr gegenüber. Mhm. Ich denke einfach, sie stammt aus einer anderen Zeit, mit anderen Glaubensansätzen, wie ich auch. Und am Ende des Tages ist es die Frage, wie ich damit gedealt habe. Und das war nicht gut für mich, weil ich glaube, sowohl auch zum Beispiel jetzt Alejandro und Frau Winter, wenn du das wirklich jeden Tag vor dir hast, dann zweifelst du deine eigene Identität an, wirklich. Ja.
Und ich finde es auch einfach ein krasser Unterschied, ob das ein Kind macht oder halt eine erwachsene Frau. Ja, auf jeden Fall. Weil bei Kinder sind halt, also sind irgendwo gemein. Das ist so, da ist schwer, die Grenze zu ziehen, was sind die Schuld, was haben die mitbekommen und so, ne, verstehe ich. Aber das ist halt eine erwachsene Frau, das finde ich halt, ist irgendwie ein anderer Punkt. Und glaubst du, wenn ihr euch jetzt treffen würdet, nur so theoretisch, man spielt das mal so durch, dass man auf einen grünen Zweig kommen würde? Also wenn du sagen würdest, guck mal, so habe ich mich damals gefühlt, das hat das mit mir gemacht, das hat mir wehgetan, wie auch immer. Wie würdest du dir das vorstellen, wenn man aufeinandertreffen würde?
Das kann ich so nicht sagen, aber ich kann dir sagen, wie ich mich fühlen würde. Ich glaube, ich wäre froh, mit ihr zu reden, aber ich glaube, mein Ziel wäre es jetzt nicht, ihr zu sagen, du warst falsch, du lagst falsch, sondern ich glaube, ich würde mich eher da so interessieren, warum? Oder was geht in ihrem Kopf vor? Und aber das ist schwierig, weil auch wenn man jemanden so konfrontiert, ist es sehr selten, dass man so wirklich die Wahrheit herausfindet. Was ich aber auch noch dazu sagen wollte, ne, mit Frau Winter und der Klasse, das Problem in Grundschulen ist ja auch, man lebt so in so einer großen Blase. Man ist in diesem Klassenzimmer mit der Lehrerin und den 30 Kindern, oder 29. Und das jeden Tag. Das ist nicht so, dass irgendjemand mal kontrolliert, was da drin abgeht. Du siehst die Lehrerin von montags bis freitags. Das ist so wie, ich will nicht übertreiben, aber wie so eine zweite Familie, wo du hingehst.
Das ist deine Welt dann,
Das ist deine Welt. Ja. Deine Eltern bekommen nichts mit, weil du als kleines Kind, du kannst so viel reden, wie du willst. Du kannst es denen sagen, was passiert ist. Aber als kleines Kind kannst du dich auch nicht so ausdrücken und Dinge einschätzen.
Ich finde das auch jetzt manchmal noch schwierig. Also ich merke auch jetzt zum Beispiel, dass ich oft eine Woche später so merke, jetzt könnte ich das formulieren.
Ja.
Aber in dem Moment denke ich, es ist irgendwas komisch, ich weiß aber nicht mehr, was es ist. Ne?
Voll.
Und ich will, glaube ich, auch viel lieber jetzt drüber reden, was man machen kann, um das zu ändern. So, weil, weil du hast ja schon ein paar Dinge gesagt. Mhm. Nehmen wir diese kulturellen Unterschiede, das Beispiel in der Bahn. Mhm. Wie kriegt man es hin, dass so Menschen sich zum Beispiel näher kommen und das gerade bei Kindern? Mhm. Also was könnte man tun, was sich wirklich umsetzen lässt, damit Kinder sich näher kommen und vielleicht die gegenseitigen kulturellen Unterschiede irgendwie beiseite legen können?
Also ich würde es unterscheiden in so einem Soft-Thema und Hard-Topic. Mhm. So, ein Soft-Thema ist ja, dass man nur darauf schaut, okay, was sind so die äußerlichen Unterschiede? Okay, easy, kann man ja sehen. Und dann kann man sagen, ey, das ist normal, du bist normal. Und in allen Facetten, wie wir leben, sind wir alle irgendwie geil. Mhm. Und ich mag das irgendwie immer so formulieren für Kinder, dass man sagt so, hey, kannst du mir sagen, wie viele Bärenarten es gibt auf der Welt? Und dann fängt sie mit dem Eisbär an, Panda-Bär, dann gibt es ja unterschiedliche Bären, Waschbär. Und erzähl mir mal ein bisschen mehr über die Bären. So, ja, Eisbär, wenn er noch lebt, lebt in der Antarktis.
Oh, so sad.
Ja, ich weiß. Eis überall, weiß, Panda-Bär braucht mega jede Menge Bambus. Und das sind ja schon Unterschiede, aber das Kind weiß immer noch, das ist ein Bär. Und das Kind schaut aber mit so einer Euphorie auf die Bären, weil sie erzählt wie so eine Geschichte. Oh, Eisbären, dann gibt es die Panda-Bären, dann gibt es einen Waschbär und dann gibt es dann noch diesen einen Bären in Japan. Das sind so süß und die sind alle so cool. Warum können wir das nicht mit uns Menschen machen? Mhm. Warum? Jetzt kommt Hard Topic. Es kommen ja noch kulturelle Einflüsse mit einher. Es kommen Gestiken dazu, Rezepte, also wie man isst und all das, ne? Also und auch wie man riecht, muss man ehrlich sagen.
Ist auf jeden Fall so.
Es klar, ist halt einfach
weil
so.
Weil du unterschiedlich isst.
Genau. So, und ich habe auch eine indische Freundin, sie hat auch mal erzählt, so weil auch mit den ganzen Gewürzen und das, was man auch vielleicht in die Haare macht oder sonst was, das kommt ja bei einem Deutschen anders an.
Klar.
Dann denkst du, hey, was riechst du? Und dann ist es gleich, du stinkst.
Und fremd gleich schlecht.
Genau.
Meinst du, ne?
Und das meine ich, wenn man das in den jungen Jahren irgendwie beigebracht bekommt, dass man sagt so, boah, halt mal kurz inne. Okay, du riechst, dass es gerade anders riecht, aber es ist gleich schlecht.
Oder iss mal das, was die Person
genau,
wirklich isst.
Genau, genau. Und das ist, ich glaube, das ist, deswegen meine ich Hard Topic, dass man so wirklich offen ist und mal, sagen wir mal, 3 Schritte reingeht, nicht nur 1 Schritt und sagt, oh ja, ich war mal kurz in Griechenland, war voll cool.
Gib dir was.
Und 2 Schritte sind dann so, ja, ich habe die Sprache gelernt und habe hier ein paar Freunde. Mhm. 3 Schritte sind aber wirklich offen, dem gegenüberzustehen und zu sagen, so ist das, das ist die Kultur. Und ich weiß auch, wie die Menschen so ein bisschen gestikulieren. Ich glaube, es ist einfach wirklich wichtig, dass man, wenn man jemanden trifft, der aus einem anderen Land kommt, einfach dem offen gegenüberzustehen und versucht wirklich, diese Boxen, die hier drin automatisch laufen, einfach mal wegzulassen. So ganz offen dem gegenüberzustehen. Ja. Und das ist voll schwer. Ich meine, ich habe auch Migrationshintergrund und ich bin auch mit Vorurteilen. Ich habe auch, klar, ich denke auch in Boxen.
Klar.
Aber dadurch, dass ich erlebt habe, dass ich halt die Person bin mit dem Migrationshintergrund, ich weiß nicht,
ich weiß, was du meinst. Und ich glaube zum Beispiel, dass das super früh anfängt. Mhm. Also das, es gibt eine Studie, da wird quasi gesagt, dass Kinder, ich glaube, ab 3 Monaten schon Unterschiede wahrnehmen an der Hautfarbe und dass weiße Babys sich eher bei weißen Menschen wohlfühlen oder hingezogen fühlen und schwarze Babys zu schwarzen und so weiter.
Ja.
Was aber noch nichts mit Wertung zu tun hat, sondern nur mit Gewohnheit.
Das stimmt.
Und das fand ich eigentlich ganz interessant. Und für mich, auch als Kind, war es, ich war halt der Dunkelste in meinem Dorf. Und ich bin ja nicht mal richtig dunkel. So, das war so meine erste Erfahrung. Und du hast jetzt so ein bisschen den direkten Ansatz gewählt, so dieses, du musst halt Leute kennenlernen.
Ja.
So, das kann Klischees irgendwie beiseite schieben, die man halt so hat, die ich auch habe, die du hast, die jeder hat. Das andere ist für mich, und das passt, finde ich, bei dir auch jetzt ganz gut, ist eigentlich so kultureller Stuff. Gibt's für dich sowas wie, in dem Fall sowas wie Vorbilder, dass du gesagt hast, zum Beispiel bei diesem Rollschuhfahren, ich kenne mich in der Community nicht so aus, aber kann man das auch so werten, wenn dich jetzt jemand kennenlernt und zum Beispiel Vorurteile gegenüber Schwarzen hat und über dieses Thema dich nochmal neu kennenlernt, vielleicht auch über Social Media? Ist Social Media dann eine Möglichkeit, Grenzen abzubauen?
Also tatsächlich habe ich alles, was mit Rollschuh zu tun hat, habe ich da nicht so wirklich, also das Thema Rassismus oder Diskriminierung ist bei mir ist gar nicht gegeben. Damit will ich nicht sagen, dass es nicht existiert, aber es ist so gar nicht ein Thema gerade bei mir.
Ja.
Es ist eher so das Privatleben von mir. Ich habe auch so eine Erinnerung von mir. Ich glaube, da bin ich in Steglitz rumgelaufen. Das ist in Berlin. Da sind so 2 Männer auf mich zugelaufen. Also so, als ob du eingekerkert wirst.
Oh, ja.
Und meinten dann so, geh zurück in den Busch. Und beide gleichzeitig. Und das waren ja auch Teenies. Die waren 16. Ich war in dem, ich glaube, ich war 12 oder so. Und wenn die schon 16 waren, ich glaube einfach, dass jeder, der in einem Umfeld aufwächst, wo Eltern zum Beispiel auch daran glauben, nützt es nichts, wenn du im Kindergarten oder in der Schule lernst. Ich glaube, das ist noch tiefer, als wir denken. Und deswegen, ich bin mega froh, heute hier zu sein, weil ich habe nicht die 100%ige Antwort. Aber Ansätze haben wir beide.
Ja, aber diese Anfangsfrage, kann man die beantworten? Also kann Vielfalt gelehrt werden?
Ja, auf jeden Fall. Wenn wir uns drum kümmern, auch politisch, den Lehrplan so zu gestalten, also auch für Kindergartenkinder, für Kindergartenkinder, dass sie da schon einfach ein Gefühl bekommen.
Also so früh wie möglich.
So früh wie möglich, ja, voll. Weil ich, als ich klein war, ich hatte mit verschiedenen Kulturen was zu tun. Und für mich war das voll normal. Voll normal. Und ich kann das voll verstehen, wenn man gar keinen Kontakt zu den Kulturen hat. Der Mensch ist halt so gestrickt, wenn er was nicht kennt, hat er Angst. Da macht er zu. Und das dauert lange, bis man diese Mauer durchbricht.
Da durchkommt, ja.
Und ich glaube, in Deutschland ist es so, dass wir viele Menschen haben, die das haben. Ich lebe in Berlin, das ist eine kleine Blase in Deutschland und es ist sehr Multikulti, alle haben Spaß miteinander. Ich glaube aber außerhalb von Berlin wieder anders aus. Ich weiß nicht, wie es in Köln ist.
Ähnlich.
Ähnlich.
Also es ist krass bunt, aber es kommt auch darauf an, wo du dich hier begibst. Und in Köln ist es beispielsweise, also es gibt sehr bunte Veedel, aber es gibt auch so sehr, Veedel ist Kiez, also ist quasi euer Kiez, so heißt bei uns Veedel.
Okay.
Und es gibt sehr bunte Veedel, aber es gibt auch so Veedel, wo ich jetzt auffalle. So. Und das gibt es schon. Ich glaube auch, Vielfalt kann gelehrt werden. Ich glaube auch, dass je früher, desto besser. Ich würde mir da auch an die eigene Nase packen und sagen, auch bei mir ist super viel Potenzial, irgendwie da was zu lernen. Wenn du entscheiden könntest, wie Vielfalt gelehrt wird, was würdest du tun? Was würdest du sagen, ist ein To-Do?
Fangen wir mal im Kindergarten an. Ich würde vielleicht ein paar Mal im Jahr einen Bazar machen mit verschiedenen Gerichten von verschiedenen Kulturen und vielleicht Aufführungen, sodass die Kinder einfach Spaß an dem ganzen Event haben und das Gefühl haben, so ich war mal kurz in im Jemen, ich war mal kurz in Paris, ich war mal kurz da, also ne, also ganz cute und klein, aber dass man das Gefühl hat, so boah, das war cool und dass man sich so ein bisschen damit auseinandersetzt. Aber ich glaube, im Erwachsenenalter ist es sehr schwer, einen Knackpunkt zu finden.
Hey, Erwachsene sind ja auch nur alte Kinder.
Also schon, so. Ja, aber je älter du wirst, desto weniger willst du Veränderungen. Ja. So. Ich glaube, das ist einfach wichtig, wie in der Schule mit den Lehrern, dass die Politik einfach ein paar Richtungen fährt. Wie jetzt in der Schule, dass die Lehrer die Richtung fahren und dass sie sagen, so nee, das und das und das ist nicht gut. Das kannst du nicht sagen.
Was hättest du dir persönlich gewünscht? Mhm. Wir hatten das Beispiel mit Alejandro, dieses Gefühl von, oh, ich bin schwarz, ich stinke, dass einem das so gesagt wird. Was wäre eine Reaktion gewesen, die du dir gewünscht hättest?
Ich hätte mir gewünscht, dass die Lehrerin ihn darauf angesprochen hätte und gesagt hat, was hast du denn gerade gesagt? Warum machst du das? Sodass er auch das Gefühl bekommt, das, was er gerade gemacht hat, ist nicht nett. Und dass man ihm so einen Spiegel vorlegt und sagt, stell mal vor, das würde man zu dir sagen. Mhm. Weil ich glaube, in den meisten Fällen ist es so, dass die Person, die einen rassistischen Akt ausübt, denkt, dass sie überlegen ist in allen Hinsichten, so dass man, dass sie denkt, nee, die Person, die kann ich beleidigen, weil sie ja nicht besser ist als ich. So. Und diesen Gedanken müssen wir austragen.
Ja, das, und ich habe auch manchmal das Gefühl, dass die Leute nicht wissen, was sie da anrichten. Mm, also ich könnte mir das gerade bei Kindern vorstellen, dass denen vielleicht nicht bewusst ist, wie prägend das für eine Person sein kann. Ja. Dass du dich jetzt noch daran erinnerst, ist ja schon Fakt genug, dass das halt voll verletzend ist. Das
sind aber nur ein paar Beispiele. Ja, ja. Ja. Aber ich glaube, es liegt auch daran, dass die Personen das nie erlebt haben.
Ja.
Wenn jemand sowas nie erlebt, macht das ja weiter, weil er denkt, das ist richtig. Weil er denkt, er ist dem Ganzen überlegen. Und das ist eigentlich schon ein hässlicher Gedanke, finde ich.
Voll. Und wir grinden jetzt Richtung Ende dieser Folge schon zu. Und was mich interessieren würde, gibt es so ein Life-Goal, wo du sagst, das will ich?
Ich habe viele Life-Goals, aber ich will, glaube ich, einmal nach Südkorea.
Südkorea, wie kommt das? Eigentlich hätte ich jetzt hier beendet, aber das will ich wissen, weil das ist schon
es ist so geil außergewöhnlich. Da. Ich bin ja so ein kleiner Manga-Fan und Anime-Fan. Krass, okay. Aber ich weiß, es hat nicht so viel mit Südkorea zu tun, aber ich will einfach nach Asien. Mhm. So, es ist vielleicht eine Destination, die ich machen möchte. Vielleicht Japan noch dazu. Und also ich finde die Kultur einfach so interessant und das ist so anders. Anders als das Deutsche und anders als das Afrikanische. Das ist so, what?
Mhm.
Der Grund, warum ich aber Südkorea gewählt habe, ist, weil ich weiß, vielleicht liege ich da auch falsch, aber ich glaube, dass ich da ein bisschen mehr Spaß haben werde, wegen meiner Hautfarbe, weil ich weiß nicht, wie es in Japan ist.
Ich habe keinen Schimmer.
Aber ich will unbedingt darunter. Unbedingt.
Vielleicht sehen wir dann ja bald auf Instagram oder wo auch immer Videos von dir, wie du durch Südkorea cruist. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du da warst.
Danke, dass ich da sein durfte.
Ich wünsche allen HörerInnen da draußen einen schönen Tag. Hoffentlich gutes Wetter gerade. Und wenn ihr mehr über Umi erfahren wollt, checkt auf Instagram am besten aus, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Und wir flitzen zwar heute nicht mehr mit Rollschuhen hier durch die Gegend, aber vielleicht so ein bisschen. Und ich wünsche euch einen schönen Tag und bis bald. Schön, dass du da warst. Bis bald.
Ciao.
Das war für mich eine richtig spannende Folge. Umi und ich haben viele Parallelen gefunden. Wir sind beides Menschen mit dunkler Hautfarbe, eigentlich richtige Deutsche, aber haben trotzdem in der Kindheit Sachen erlebt, die dafür gesorgt haben, dass wir beide das Gefühl hatten, nicht richtig dazu zu gehören. Und die Anfangsfrage, die wir uns ja gestellt haben, ist, kann man Vielfalt lehren? Und wir haben die mit einem halben Ja beantwortet. Man kann das lernen, aber man muss eben nicht nur auf menschlicher, sondern eben auch auf politischer, systemischer Seite tief, tief eingreifen, um wirklich was zu verändern. An dieser Stelle wünsche ich Umi nur das Allerbeste. Ich freue mich auf jedes Rollschuh-Video, was in nächster Zeit noch kommt. Und wenn ihr ab jetzt keine Folge verpassen wollt, dann lasst uns ein Abo da, denn alle zwei Wochen dienstags erscheint eine neue Folge überall da, wo es Podcasts gibt. Damit viele Grüße aus Köln und hoffentlich bis bald.
Versprochen ist ein Kongster-Podcast, produziert von Maniac Studios.